Herzlich willkommen zur 112. Episode. Heute haben wir uns mal was ganz Besonderes überlegt. Das Buch, um das sich handelt, heißt 1000 Plateaus, Mille Plateaus. Es ist auf Französisch geschrieben, gibt's in der englischen Übersetzung und ein Kapitel auch in der deutschen. Und geschrieben hat das der Philosoph Gilles Deleuze zusammen mit einem Psychoanalytiker Félix Guattari. Und das Buch ist bereits 1980 erschienen. Die englische Ausgabe gab es dann 87, hat satte 517 Seiten und ist ein echtes Meisterwerk des Nachdenkens. Und ich freue mich sehr, wir werden auch gar nicht so viel jetzt in das Buch selber einsteigen, sondern heute mal ja mit einem Experiment uns das Buch erschließen. Und dazu habe ich mir wieder eine meiner Lieblingsleseoptimistinnen geholt, die Jennifer Fritz. Hallo Jennifer, grüß dich.
Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein bei diesem Experiment.
Genau. Warum ist es ein Experiment? Also worum geht's? Das erste will ich einfach mal dazu erklären. Ich habe ja immer für jedes Jahr so ein Motto. Und mein Motto 2025 ist also das philosophische Jahr. Das heißt, ich habe mir für jeden Monat einen Philosophen vorgenommen oder nehme ich mir vor und gucke mir mal an, was hat er so geschrieben und was bedeutet es eigentlich für das Heute? Also wie kann man die Konzepte, die sich diese klugen Menschen so ausgedacht haben, ins Heute übersetzen. Und weil ich jetzt immer schon zwar interessiert bin an solchen Menschen, aber immer wenn ich mir so mal ein Buch von Kant, Hegel und Co., Nietzsche, auch sehr beliebt, gegriffen habe, habe ich angefangen zu lesen und bin es immer noch hoffnungslos überfordert. So, deswegen habe ich es dann nie weiter verfolgt und habe jetzt aber entdeckt, dadurch, dass es ja so tolle Tools wie Perplexity und ChatGPT gibt, kann man sich ein Buch tatsächlich erschließen, indem man es halt nicht wirklich in der Tiefe liest, sondern einfach mal mit der KI drüber diskutiert. Und weil ich halt einfach nicht bloß mit der KI drüber diskutieren will, dachte ich mir, so ein Mensch dabei ist noch wertvoller und spannender. Und deswegen habe ich dich eingeladen, Jennifer, das mit mir einfach mal auszuprobieren. Und wie hast du das gefunden, als ich dich angefragt habe für dieses Experiment?
Mir war am Anfang ein bisschen unklar, wo wir rauskommen wollen. Aber ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der philosophische Ansatz des Wissens, dass man nicht weiß, wo man rauskommt. Also vielleicht sollten wir das einmal kurz erklären, damit die Leute wissen, wovon ich spreche. Aber ich bin sehr gespannt. Ich habe dann auch tatsächlich ein KI-Tool genutzt, um mir das Ganze zu erschließen und so ein bisschen tiefer zu graben und fand das ganz spannend, mit Claude hier über dieses Thema, gerade eben auch im Kontext des Lernens, tiefer zu sprechen.
Ja, genau. Und dann steigt man nämlich tatsächlich mal in die Inhalte des Buches ein, 1000 Plateaus, weil die Idee kam mir dann tatsächlich, also ich habe einfach, also das erste Kapitel gibt's tatsächlich auf Deutsch übersetzt, das habe ich mir runtergeladen und wird ein Begriff erklärt, der war mir erstens neu und zweitens ist er trotzdem hochaktuell, weil es geht ums Lernen. Also wie lernen wir als Menschen? Und da sagen, wir nennen jetzt einfach die beiden immer nur mit Vornamen, weil die Aussprache uns nicht, wir wissen nicht so ganz genau, ob wir das richtig hinkriegen. Also auf alle Fälle Gilles und Felix. Die propagieren eine neue Art des Lernens. Sie richten sich nämlich gegen das typische hierarchische, sie nennen sie Baumstruktur, die Baumstruktur lernen, die wir alle auch ehrlich gesagt aus der Schule wahrscheinlich noch kennen, so dieses, okay, es gibt von einem Wissensgebiet ein Grundwissen, einen Grundkurs und dann lernt man in Geschichte halt, fängt man an irgendwie bei den alten Ägyptern und den Römern und dann baut man da drauf auf und dann gibt's einfach immer in Aufbaukurse und weiterführenden Kursen vertiefendes Lernen, aber der Grundgedanke ist eben diese Baumstruktur. Und da sagen Gilles und Felix, das entspricht eigentlich überhaupt nicht unserer Art zu denken und unsere Wissenserarbeitung, sondern viel sinnvoller ist es, das Bild des Rhizoms zu bedienen. Was ist ein Rhizom? Das ist, wer es kennt, so aus der Biologie, ein Pilzgeflecht oder ein Wurzelgeflecht, das sich unterirdisch ausbreitet, einfach ein riesiges Netzwerk. Das kennt kein Anfang und kein Ende. Und egal an welcher Stelle man anfängt, man kommt immer irgendwo überall heraus. Also ich sage es jetzt mal in meiner naiven, nicht wissenschaftlichen Art. Da darfst du mich gleich ergänzen, wenn du das noch besser erklären magst, Jennifer.
Ich kann es noch historisch einordnen. Ich bin ja
Super.
Historikerin von Haus aus und das Buch ist zwar 80 erschienen, entstand aber natürlich 1970ern in der poststrukturalistischen Wende, also als Antwort auf Roland Barthes zum Beispiel oder Lacan und ist auch gleichzeitig mit Derrida, der den Poststrukturalismus in die Sprachwissenschaft gebracht hat. Daher kenne ich ihn auch. Ich bin nämlich auch Anglistin. Und hier ging es eben darum, aus diesem binären Denken rauszukommen. Das ist zum Beispiel auch schon auf Nietzsche zurückzuführen, also die Kritik am binären Denken. Da hast du wieder einen deiner anderen Philosophen, den du dir noch anschauen kannst. Also die hängen hier so ein bisschen zusammen. Aber die Grundhaltung war quasi dieses poststrukturalistischen französischen Denkens ist eben die Ablehnung von traditionellen philosophischen Modellen, die oftmals eben hierarchisch waren. Und hier geht es eben jetzt dazu, zu schauen, wie kommen wir aus diesem binären und hierarchischen Denken raus und gehen in ein natürlicheres Denken über. Das war zumindest die Idee damals, die man hatte.
Ja, genau. Und das Tolle, also ich habe bei 1000 Plateaus, also in der englischen Version dann, in diese 500 Seiten, habe ich dann mal so ein bisschen reingeblättert, weil auch dieses Buch ist, das steht dann auch irgendwo, tatsächlich wie ein Rhizom zu verstehen. Das heißt, es ist völlig egal, wo du einsteigst. Es gibt immer Querverweise zu den einzelnen Themen und Themengebieten. Und ich habe gemerkt, deswegen hat mir das so Spaß gemacht, da einfach nur drin rumzublättern. Also wie gesagt, in der Tiefe habe ich es nicht gelesen, aber nur drin rumzublättern, weil du wirklich, also das entspricht total mir, also meiner Persönlichkeit, diesen vom Stöckchen aufs Hölzchen und dann landest du da und dann googelst du nochmal oder perplexitierst du nochmal nebenher und fragst ChatGPT. Also ich habe das, ich liebe das da drin, einfach so einzusteigen und dann, also du kommst ja aus dieser Welt, also mit Historikerin und Anglizistin und Wissenschaftlerin auch. Für mich ist das eine komplett fremde Welt, also auch diese Philosophen. Aber ich finde es unglaublich faszinierend, sage ich jetzt mal für mich, da irgendwie ganz neue Menschen kennenzulernen, Denker kennenzulernen und auch Konzepte, die zwar irgendwo reinstrahlen, also die man in der Wirklichkeit, in der Realität ja mitbekommt, aber die ich halt jetzt auf dieser wissenschaftlichen Ebene noch nie mitbekommen habe. Und deswegen finde ich das super, ja, faszinierend, sich mit diesem rhizomatisches Lernen heißt es ja dann auch auseinanderzusetzen.
Ich finde das total spannend, weil das im Internet-Slang nennen wir das ein Rabbit Hole. Und das heißt
Ah.
quasi ein Rabbit Hole als Buch. Im Buchformat habe ich bisher auch selten gesehen, dass man wirklich an jeder Stelle einsteigen kann und dann hier anfangen. Aber darüber wollte ich eben auch noch sprechen. Also das Internet in seiner Ursprungsform ist quasi ein Rhizom. Weil über die Hyperlinks kann man quasi von jedem Punkt an jeden Punkt des anderen Punkt des Internets verwiesen werden und sich quasi durchhangeln, durch Wissensgebiete in ganz neuen Ecken rauskommen und dort wieder von neuem anfangen. Das wurde so ein bisschen durchbrochen, vor allem eben auch durch Social Media und Algorithmen. Also was wir ein bisschen erleben, ist quasi, dass das freie Internet, wie man das auch gerne nennt, mit dieser rhizomatischen Struktur unterwandert wird von hierarchischen Strukturen, die dann eben wieder durch Algorithmen, bestimmte Denkweisen über andere stellen. Also der Algorithmus bestimmt dann ja quasi wieder, was ich sehe und was ich lerne und so weiter und so fort. Und das ist dann auch wieder spannend zu sehen, also wie quasi aus dieser rhizomatischen Struktur wieder eine hierarchische Struktur wird, und dann es wieder aufgebrochen werden müsste jetzt eigentlich in wieder rhizomatische Strukturen, wenn wir eben weg wollen davon, dass Algorithmen unser Leben bestimmen.
Ja, das fand ich auch, also in der Diskussion dann mit der KI. Natürlich gucke ich immer, was sind so die positiven Effekte, die man da rausziehen kann, und habe auch gefragt, was sind so Beispiele für rhizomatisches Lernen. Und dann hat mein ChatGPT eben auch gesagt, ja, ganz klassisches Beispiel ist ja zum Beispiel Wikipedia. Und durch diese Hyperlinks und dieses ständige Miteinander, alles ist miteinander verknüpft, landest du halt ja an ganz vielen Stellen, aber kommst auch irgendwie wieder zurück oder auch nicht. Also Rabbit Hole finde ich einen schönen Begriff, wenn man sich da drin verliert. Aber es gibt eben auch Kritiker, ich habe mir jetzt den Namen natürlich nicht gemerkt, einen Kritiker, der dann auch sagt, naja, wenn man sich allerdings anguckt, mit den Algorithmen, gibt es ja auch eine gewisse Lenkungsfunktion, die die Algorithmen übernehmen. Und dann besteht die Gefahr, dass du zwar glaubst, du landest zufällig auf dieser oder jene Ecke deiner Wissenslandkarte, aber letztlich bist du dorthin geleitet worden. Und das sind dann die Gefahren, sag mal, von den großen Amazon, Meta und Co., die einfach dich manipulieren und das Rhizom ausnutzen und damit wieder hierarchische Strukturen schaffen. Ja.
Hier kommen wir dann eben auch beim Rhizom, also dass diese komplett freien Strukturen liegen bestimmten Menschen, sage ich jetzt mal. Es gibt Menschen, die kommen da sehr gut damit klar, wie du und ich. Wir haben Spaß daran, in Themen einzutauchen und einfach mal zu gucken, wo wir am anderen Ende wieder rauskommen. Für viele Menschen ist es aber schwierig aus verschiedenen Gründen. Also es hat zwei verschiedene Ebenen. Einmal die Ebene zu wissen, also sich auf den Prozess einzulassen. Sage ich jetzt mal, also wirklich freies Lernen ist ein Prozess, auf den muss man sich einlassen wollen. Da muss man auch eine gewisse Grundhaltung dazu haben. Und das Zweite, was man, finde ich, auch sehr gut am Internet sieht, ist das Thema Medienkompetenz und Recherchefähigkeit. Weil gerade am Internet sieht man ja, wenn die Leute das beides nicht besitzen und rhizomatisch lernen, dann kommen sie am Ende halt daraus, dass die Erde flach ist. Und das ist halt ein Problem, das ich zum Beispiel auch als Mensch, der sich mit Bildung und Lernen sehr stark beschäftigt, wo wir immer wieder damit hadern. Also natürlich wollen wir den Lernenden besonders viel Freiheit lassen eigentlich und uns ihren Denkweisen und Strukturen anpassen. Aber am Ende wollen wir eben vermeiden, dass sie Falschinformationen aufsitzen, dass man in die komplett falsche Richtung auch lossprintet, sage ich jetzt mal. Und das ist eben so ein bisschen die Frage, wie kann man ein rhizomartiges Lernen fördern? Und da kommt dann wieder der Diskurs, glaube ich. Also ich bin jetzt seit Anfang des Jahres im New Learning Lab und ich würde sagen, wir sind der Inbegriff des rhizomatischen Lernens, denn jeder in dieser Community ist gleichzeitig Teilnehmer und Teilgeber. Das heißt, jeder kann seine Themen da reintragen. Wir haben alles von neues Lernen. Was ist das eigentlich? Lernlandkarten ist zum Beispiel ein Thema, das gerade angeschaut wird. Barrierefreiheit. Dann gibt es aber auch Sketchnotes zum Beispiel als Thema. Also wie kann ich Sketchnotes lernen? Es gibt den EU-AI-Act. Es gibt KI-Agenten. Also jeder kann ein Thema reintragen und sagen, ich möchte mich hier tiefer reingraben. Und das macht man dann aber im Diskurs. Und ich glaube, da liegt dann auch die Kraft drin, also dass man nicht alleine rhizomatisch lernt, sondern in der Community und es hier dann wieder Checks and Balances gibt, eventuell, ist zumindest meine Theorie.
Ja, finde ich eine super spannende, nicht nur Theorie, sondern einen guten Ansatz aus mehreren Aspekten heraus. Das eine, was du gesagt hast, und fällt mir gerade ein, dieses, mit welchem Grundverständnis gehe ich an dieses rhizomatische Lernen ran? Und da braucht es einfach ein paar Basisfähigkeiten, damit es überhaupt funktioniert. Und das eine, du hast ja jetzt kürzlich erst im Februar fürs Hasso-Plattner-Institut den Kurs Bias Lernen und Verstehen, den KI mit mit im Bauch hat. Und das wäre für mich so ein Grundwissen, das dazugehört, damit ich irgendwie die Ergebnisse überhaupt interpretieren kann, bei denen ich lande. Und übrigens, toller Kurs, das mag ich hier wiedergeben. Was mich jetzt am meisten beeindruckt hat, war, du hast einmal das Beispiel gemacht und hast, ich glaube, 5 oder 6 verschiedene KIs gefragt nach ihrer Weltanschauung. Das war so. Also haben bei mir alle Schuppen von den Haaren geklingelt, oder wie es dann heißt, weil mir das selber auch gar nicht so bewusst war, wie unterschiedlich Claude oder ChatGPT die Welt interpretieren und damit natürlich dann ganz andere Ergebnisse liefern, wenn du die gleiche Frage stellst. Also großartig. Also danke dafür, Jennifer.
Gerne. Also ich muss sagen, mich überrascht das wenig, weil ich auch der Meinung bin, dass jeder Mensch die Welt anders interpretiert. Und dementsprechend wundert es mich eben auch nicht, dass KI-Modelle die Welten unterschiedlich sehen. Das Spannende daran ist einfach nur, dass viele Menschen Technik für neutral halten. Und das sind weder Algorithmen noch LLMs noch sonst etwas sind neutral, sondern sie haben eine gewisse Grundhaltung und eine politische Überzeugung teilweise auch. Und dem muss man sich eben bewusst sein, vor allem auch gerade im Hintergrund dessen, was in der Welt gerade passiert. Da muss man einfach vorsichtig sein, dass uns das nicht in Richtungen zurückdrängt, die wir eigentlich schon hinter uns gelassen haben.
Ja, genau. Und der zweite Punkt, den du jetzt auch angesprochen hast, der wichtig ist, natürlich, wenn wir aus dem klassischen Schullernen kommen und wir erarbeiten uns ein Thema gemeinsam noch gar nicht praktiziert haben, dann ist es natürlich schwierig für jemanden, der in dieser Baumstruktur denkt und sagt, ich brauche jetzt aber erstmal das Grundwissen und dann habe ich Aufbauwissen und dann habe ich Kurs 1, 2, 3, 4, 5 und das baut schön aufeinander auf. Das überhaupt mal aufzubrechen und in so einem offenen Lernnetzwerk zu denken, das bedarf sicherlich noch mal eines Zwischenschritts. Also davon bin ich überzeugt. Aber wenn man den dann mal hat, dann finde ich es super spannend, weil sie reden ja auch immer eben von diesen Landkarten, von diesen, also das Rhizom kennt eben keinen Ausgangspunkt, auf den dann immer aufgebaut angeknüpft wird, sondern es gibt einfach immer ganz viele Stellen und die sind miteinander verbunden. Und da habe ich mir gedacht, das entspricht aber schon sehr diesen, also wenn wir zum Beispiel mit Miro arbeiten und im Team setzt man sich hin, man hat das große Whiteboard, ne, das ja die offene Fläche bietet erstmal. Und dann sagt man, okay, das Thema heißt KI im Kanzleialltag, jetzt bei mir zum Beispiel. Ne? Und dann sagt man mit 5 Menschen, ja, was sind denn da die einzelnen Lerngebiete? Und die platziert man irgendwo auf dieser großen Fläche. Und deswegen komme ich nochmal drauf. Das meinen die auch mit Plateau, dass es einfach immer große offene Flächen gibt, auf denen dann die einzelnen Lerngebiete zu finden sind. Und das finde ich eigentlich auch nochmal spannend, weil das ja genau in der heutigen Zeit mit den technischen Tools auch schon umgesetzt oder praktiziert werden kann.
Man darf aber nicht unterschätzen, dass viele Menschen Angst vor großen offenen Flächen haben. Also da wären wir wieder bei meiner Theorie, dass man eben die Leute vorbereiten muss. Und da gehört für mich eben nicht nur diese Tools wie zum Beispiel Medienkompetenz oder Recherche, sondern auch emotional muss man die Leute darauf vorbereiten. Muss man sie überhaupt dazu bewegen, das zu wollen? Also du kannst nicht einfach jemanden, der sein Leben lang noch nie in dieser Struktur gearbeitet hat, meiner Meinung nach, vor diese Struktur setzen und sagen, mach jetzt mal. Dafür gibt es aber eben auch etwas, was sich jetzt gerade entwickelt. Das hat sich erst in den letzten Jahren als Konzept verfestigt. Das nennt man Lernbegleiter. Ich glaube, im rhizomatischen Lernen nennt man das Guides. Also ich glaube, es ist mir zumindest schon mal begegnet in der wissenschaftlichen Literatur zu diesem Thema. Guides oder Lernbegleiter. Das heißt, das sind Leute, die begleiten andere Menschen beim Lernen. Also deren Job ist es quasi, es ist eben genau der Unterschied zum hierarchischen Denken, wo man eine Lehrperson hat. Hier hat man jemanden, der ein Guide ist. Also da sind eben unterschiedliche Konzepte, die hier angewandt werden. Der Lehrer sagt, gibt vor, was gelernt wird, und der Guide hilft maximal dabei, dass man nicht in den Abgrund stürzt. So verstehe ich das zumindest, so den Unterschied zwischen Lernbegleitung und Lehrperson, dass man eben dazu da ist, wenn es gebraucht wird. Also man kann das anbieten, aber man kann eben auch nicht von oben sagen, du brauchst jetzt meine Hilfe, ich ziehe dich da mal raus, sondern es geht eher dazu, zu begleiten und Hilfestellung zu geben, wenn sie gebraucht wird. Zum Beispiel am Anfang der Reise überhaupt mal rauszufinden, was will ich denn eigentlich lernen auf meiner Lernreise. Da brauchen sehr viele Menschen zum Beispiel Hilfe. Oder ich bin zum Beispiel der Typ, der gerne Themen durchspricht und dann was gelernt hat und mir das erstmal quasi im Sprechen erschließen muss. Das hilft mir quasi total, wenn ich jemanden habe, den ich quasi was erzählen kann, was ich gerade gelernt habe. Und in dem Moment denkt es bei mir da im Hintergrund schon weiter, wo ich denn jetzt weiter schauen könnte. Aber ich muss das quasi im Dialog machen. Und ich glaube, das ist ein Konzept, das es auf jeden Fall braucht für rhizomatisches Lernen, dass man Guides hat, die dabei helfen können. Du überlegst ja, glaube ich, auch, das für deine Community ein bisschen zu erkunden. Hast du da schon mal drüber nachgedacht, wie man das nutzen kann?
Ja, also genau an dem Punkt finde ich, es ist nämlich ein guter Ansatz. Es gibt ja an verschiedensten Stellen, also entweder im Sinne von Peer-to-Peer-Lernen, also ich suche mir einen Lerntandem-Partner, oder da gibt es verschiedene Beispiele, die ich dann recherchiert habe. Dieses klassische, wenn du jetzt mal im Studium denkst oder in der Ausbildung, wenn der aus, also nur ein Semester höher, wenn der sein Wissen an den aus dem drunteren Semester weitergibt, dann ist das ja auch ein rhizomisches Lernen. Oder wenn man denkt, ich habe in einer Kanzlei zum Beispiel Auszubildende aus verschiedenen Ausbildungsjahren, dass eben nicht ein Lehrer, der Allwissende von oben im Frontalunterricht sein Wissen preisgibt, sondern dass im Prinzip der aus dem dritten Lehrjahr, dem aus dem zweiten Lehrjahr sein Wissen weitergibt. Das finde ich ist eine sehr schöne Art, wie du selber, also der aus dem dritten Lehrjahr vertieft damit sein Wissen, erweitert es durchs Weitergeben. Der aus dem zweiten oder ersten Lehrjahr lernt aus der, sage ich mal, hierarchisch gleichartigen Perspektive, nicht aus einem Lehrer-Schüler-Perspektive. Das glaube ich, erleichtert auch das Lernen. Und dann hatte ich noch mal entdeckt in dem Zusammenhang, was da gut passt, ist dieses Konzept der Flipped Classrooms, das du wahrscheinlich besser erklären kannst als ich jetzt, wo es eben nicht darum geht, wir sitzen in einem Klassenraum, ganz klassisch, wie wir es aus der Schule kennen, vorne Frontalunterricht des Lehrers zu den Schülern. Und am nächsten Tag gibt es dann die Ex, also die Übung dazu, sondern dass man überlegt, im Classroom wird diskutiert und das Lernen selber findet für sich statt.
Außerhalb. Genau. Also das
Genau.
Konzept ist quasi, die Lernenden bekommen das Material, aber es ist auch eben wieder hierarchisch, tatsächlich ein bisschen zumindest noch, weil der Lerninhalt wird noch vorgegeben in der Regel im Flipped Classroom. Das heißt, sie erarbeiten sich den Lerninhalt vorher und dann wird der entweder diskutiert oder geübt oder beides. Also es gibt so Mixformen. Und das ist für viele Lernende auch schon herausfordernd, dass man quasi nicht mehr so kontrollieren kann, was tatsächlich passiert im Classroom. Aber also hier haben wir schon noch eine zumindest leichte Hierarchie mit drin, weil eben die Lerninhalte immer noch vorgegeben werden. Was ich aber gesehen habe, es gibt einen Professor, ich glaube, er kommt aus Kanada. Ich habe gerade seinen Namen verdrängt, aber der hat schon ein paar MOOCs gemacht mit rhizomatischem Format. Weiß nicht, ich glaube, er ist David mit erstem Namen, aber ich müsste auch nochmal nachgucken. Und der hat tatsächlich MOOCs ohne festen Lernplan gemacht, also Multi-Open-Online-Courses ist ein MOOC, genau. Und da gab es vorher keinen festen Lehrplan, sondern es gab das Thema, das war, glaube ich, auch beim ersten Mal rhizomatisches Lernen. Und dann wurde quasi in der Community verhandelt, was eigentlich gelernt wird in diesem MOOC gemeinsam. Und das ist schon viel näher dran an dieser rhizomatischen Struktur. Das bedarf aber auch super viel Vertrauen.
Und ich weiß nicht, ob das der gleiche ist. Ich hatte dann auch irgendwie einen Professor entdeckt. Das ist ja, da hat sich dann quasi eine Community herausgebildet, die sich Rhizom 14 nennt. Ich weiß jetzt nicht, ob der das
Ja,
ist.
genau.
Aber das fand ich eben auch spannend und vielleicht nochmal zum Erklären, weil ich habe bei dir zum ersten Mal die Abkürzung MOOC gehört. Ich kannte den Begriff nicht. Also Massive Open Online
Online-Kurs.
Courses. Und um ein Beispiel zu nennen, das sind einfach zum Beispiel Udemy. Da wird ein Kurs zur Verfügung gestellt. Wir beide haben ja Future Thinking über, nee, Coursera. Wir haben es über
Coursera,
Coursera
genau.
gemacht. Ist ein ähnliches Modell, ein ähnlicher Lernanbieter. Und da ist eben genau der Witz. Dieser Kurs wird ganz vielen Menschen steht er halt zur Verfügung. Es ist online und du lernst in deinem eigenen Tempo und in deinem eigenen Umfang, wie du möchtest. Und da ist mir dann noch aufgefallen, die haben im Prinzip auch eines der rhizomatischen Lernkonzepte übernommen beim Peer-to-Peer-Lernen, weil wir hatten ja immer Aufgaben zu erfüllen, zum Beispiel entwickle ein Szenario für deine Branche oder für dein Thema, das du dir überlegt hast, und beschreibe es. Also man musste das richtig auch ausführlich beschreiben. Das gehörte zur Aufgabe dazu. Und dann war aber, um die Aufgabe erfüllt zu haben, musste man immer drei Szenarien anderer
Wirklich.
Studenten bewerten. Das fand
Genau,
ich.
weil das ist eben auch das Problem am rhizomatischen Lernen. Ich habe übrigens nachgeguckt, er heißt Dave Cormier. Zumindest glaube ich, dass man ihn so anspricht. Also ich war mit David gar nicht so weit weg. So ein bisschen, also als jemand, der eben gerade so einen MOOC gegeben hat, ist das eben eins der großen Problematiken, wenn man das offener gestalten möchte. Ich hatte zum Beispiel auch zwei Aufgaben drin, wo ich nicht sagen kann, wie viele Leute haben die überhaupt gemacht. Ich kann sagen, ein paar haben sie gemacht, weil die sind im Forum auf die eine oder andere war damit vorbeigekommen und haben gesagt, ihr, das ist übrigens bei mir rausgekommen, ich fand das und das total spannend. Aber wenn du halt, also mein Kurs hat jetzt knapp 6.000 Teilnehmer, die angemeldet waren, und in diesen Open-Online-Strukturen hat man einfach nicht mehr die Kapazität auch quasi in irgendeiner Art und Weise zu kontrollieren, was dabei rauskommt. Also eigentlich müssen die Leute in den Peer Review, weil du hast gar keine andere Möglichkeit. Und dann musst du aber eben hoffen, dass unter den drei Peer Reviews auch gescheite Sachen dabei sind, weil ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Angela, aber ich habe relativ häufig auch mal Bots dazwischen gehabt, die in seltsamen Sprachen einfach nur die Frage wiederholt haben und versucht haben, durch diesen Kurs zu kommen, oder einfach Leute, die zu faul waren. Das kann man jetzt auch nicht so genau sagen. Aber das fand ich halt total spannend. Also von drei hatte ich meistens mindestens einen, der irgendwelchen Blödsinn geschrieben hat oder die Aufgabe gar nicht erst verstanden hatte. Und das ist genau die Herausforderung beim rhizomatischen Lernen dann am Ende.
Ja, also das denke ich auch, weil, also wie gesagt, mit ChatGPT habe ich ja versucht, mal so ein bisschen ein Konzept zu entwickeln, das rhizomatische Lernen als Grundlage hat, um diese Future Skills für Kanzleimitarbeiter zu erarbeiten. Ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, das sind vier Themenbereiche, die ich mir da eben überlegt habe. In der Kanzlei brauchst du fachliche Fähigkeiten, natürlich, du musst das Steuerrecht beherrschen, du brauchst organisatorische Fähigkeiten, du musst gucken, dass du deine Arbeitsplanung gut hinkriegst, deine Kapazitäten einschätzen kannst und so weiter. Du brauchst drittens natürlich das technologische Wissen heutzutage, um einfach die ganze Tools und Programme zu bedienen, sinnvoll. Und
Und
als
sie zu
viertes,
hinterfragen.
und sie zu
Und sie zu
hinterfragen,
hinterfragen.
ganz genau, ganz genau. Und als viertes eben kommunikative Fähigkeiten, um eben mit Mandanten, mit Mitarbeitern irgendwo so super auch dann die Inhalte oder das Wissen weiterzugeben und zu bearbeiten. Und da ist aber genau der Punkt, wie du sagst. Natürlich, das liest sich jetzt alles ganz großartig, was mir ChatGPT da vorschlägt und was ich mir überlegt habe. Woher weiß ich, dass ich jetzt alles weiß, was ich wissen muss? Also natürlich wird man nie alles wissen können, aber wie mache ich so eine Überprüfung meines Wissens? Oder wie kann ich jetzt bei einem Auszubildenden feststellen, hat er die Sachen verstanden, die er da gelernt hat? Das ist natürlich eine Herausforderung. Da habe ich jetzt auch keine Lösung dafür, aber die man sich anschauen muss, so wie du es auch sagst.
Genau, also ich glaube, wie gesagt, das Konzept der Lernbegleitung ist hier schon relativ weit. Wir können das dann auch vielleicht als Linke mit anbieten. Das New Learning Lab bietet eben eine Ausbildung zum Lernbegleiter an. Und dazu gehört aber nicht nur, dass du die Ausbildung machst, sondern dass du auch Teil der New Learning Community wirst. Und dann eben erstmal übst quasi auch in der Community, wie ist meine Haltung und meine Rolle eigentlich als Lernbegleiter? Wie funktioniert das für mich oder wie funktioniert das auch nicht? Das heißt, Lernbegleiter wird man auch nicht über Nacht, weil es nicht nur Fachwissen braucht, sondern auch Übung und Haltung dazu. Und ich glaube eben, dass es hier noch stark Luft nach oben gibt bei vielen
Ja,
Leuten.
also das glaube ich auch. Und da, wenn man nochmal auf das rhizomische Konzept von Gilles und Felix zurückschaut, dann haben die ja, also propagieren die ja verschiedene Inhalte. Und wo ich so, das hat mich dann auch schon wieder so zum Weiterdenken gebracht, was ich einfach sehr schön finde, dass sie eben auch sagen, rhizomatisches Lernen ist eben nicht, hier ist der Ausgangspunkt, da ist der Endpunkt und dann bin ich fertig, sondern die betonen da dieses Werden, also das alles ist ständig im Fluss. Und da fand ich sehr schön, rhizomatisch lautet die Frage eben nicht, wer bin ich, sondern welche Möglichkeiten entfalten sich? Also was
Oder
ergibt
wer will ich
sich?
werden,
Ja.
oder?
Ja, genau, was werde ich, wer will ich werden? Und da schreiben sie dann auch immer von Curriculum, also gemeinsamem Lebenslauf. Also in den Beispielen, im Prinzip, wenn sich Studierende gemeinsam das Themengebiet erarbeiten auf so einer Wissenslandkarte, dann kommt da ja auch sowas raus wie, was sind dann die einzelnen Stationen, die wir besuchen werden? Und das finde ich so schön, dass das eben offen bleibt an der Stelle. Also es ist nicht dieses, das sind die 5 Kapitel, die du lernen musst, sondern während des Lernens ergeben sich aus den 5 nochmal 5 oder 3 oder 8. Und diese Offenheit liegt mir natürlich total. Aber so wie du auch sagst, natürlich ist es schwierig für jemanden, der sich jetzt auf die 5 eingeschossen hat, wenn du dann kommst und sagst, hey, da fällt mir noch was ein und hier noch und da könnten wir noch, dass da die Überforderung natürlich auch schnell mal gegeben ist.
Ja, ich kenne das auch aus meinen Lehrveranstaltungen. Also ich frage am Anfang immer ab, was die Leute erwarten. Also natürlich durch das Vorlesungsverzeichnis und da diese Kurse durch ein Gremium müssen und so weiter und so fort, gibt es natürlich Inhalte, die vorgegeben sind in diesem Kurs. Ich habe aber die Haltung, dass ich und die Teilnehmenden eben Teilgeber sind dieser Sessions. Das heißt, wenn sie mehr wissen als ich zum Beispiel über ein KI-Tool, dann lasse ich sie das auch erklären. Oder wenn Sie sagen, wir würden uns aber super gerne mit diesem Thema noch beschäftigen, dann versuche ich Platz zu machen in meinem Lehrplan und habe eben auch diesen Platz mit eingeplant, dass wir eben über Themen sprechen können, die besonders interessant oder wichtig gerade sind. Gerade im KI- und Content-Bereich, in dem ich ja an der Uni lehre, geht es auch gar nicht anders. Es entwickelt sich ja quasi so schnell weiter und es gibt so viele Möglichkeiten, dass ich nichts anderes sein kann als ein Lernbegleiter. Würde behaupten, niemand kann im Moment die Expertise haben, alles komplett ausprobiert und gesehen zu haben, was möglich ist mit KI.
Und wenn wir uns die Möglichkeiten dann in dem Zusammenhang von KI anschauen, denke ich, das, was du jetzt, das Stichwort, das du gesagt hast, welche Haltung haben wir, das kommt ja dann nochmal zu Pass an der Stelle, weil das, sag ich mal, das Faktenwissen hat die KI ja vollständig in ihrem Bauch, mal unabhängig von Bias und was,
Halluzinationen.
also ja. Ist natürlich auch mit einer gewissen kritischen Denkhaltung zu sehen. Aber jetzt mal rein theoretisch, das Weltwissen, die Weltbibliothek befindet sich im Internet und damit kann sie von der KI be- und verarbeitet und wiedergegeben werden. Das heißt, das reine faktische Wissen kannst du da ja abrufen, aber das Kontextwissen oder dieses wir diskutieren jetzt über ein Thema und damit assoziierst du, damit hast du eben die Sprünge zu anderen Themenbereichen und so weiter. Das gelingt uns als Menschen halt besser. Und deswegen finde ich diese Haltung so spannend zu sagen, jeder ist gleichzeitig immer Lernender und Lehrender.
Hast
Also,
du gesehen, was ich die KI gefragt hatte? Ich hatte eher eine, also mir ist es beim Lesen quasi dieser Sachen, die ich mit KI erarbeitet, gekommen, dass ich irgendwann gedacht habe, rhizomatisches Lernen ist doch das Impro-Theater des Lernens.
ja, genau.
Und zwar, weil man statt Nein, aber quasi diese Ja-und-Haltung einnimmt. Ja, du hast das gelernt und hast du schon mal darüber nachgedacht oder hast du mal darüber nachgedacht? So ist es auch ein bisschen, finde ich, mit KI so ein Thema zu erschließen. Als ich Claude eben gesagt habe, was hältst du denn davon von der Metapher Impro-Theater des Lernens, hat es wir eben auch geschrieben. Diese Analogie zwischen rhizomatischem Lernen und Improvisationstheater ist tatsächlich sehr treffend und erhellend. Und ich finde das immer so schön, dass es nicht sagt, da hast du jetzt kompletten Blödsinn ausgedacht, sondern es sagt, ja, da ist, steckt was drin. Das können wir uns jetzt mal gemeinsam angucken. Und das ist eine Haltung, die ich spannend finde, weil sie auf der einen Seite eben dieses Rhizomatische, finde ich, aufnimmt, aber auch so ein bisschen das Problem damit drinsteckt. Weil ich, wenn ich immer nur ja und sage, kann ich eben nicht sagen, nein, die Erde ist nicht flach.
also das habe ich jetzt nämlich auch mitgenommen. Also das nehme ich auch mit aus unserem Gespräch, weil ich hatte ja auch so eine Diskussion mit ChatGPT. Liebes ChatGPT, bist du nicht quasi ein Inbegriff des rhizomatischen Lernens? Und natürlich springt die KI da sofort drauf an. Ja, natürlich, weil wir springen dann von einem Thema und zum nächsten und so weiter und so fort. Nur dieses ständig wird immer alles positiv bewertet. Das liegt mir persönlich. Ich bin ja ein Ja-und-Mensch und kein Ja-Aber. Aber so Kritik kriegst du da keine mehr.
Also du musst halt
Deswegen,
direkt danach
also
fragen. Also ich musste wirklich explizit fragen, was sind denn die Schattenseiten des rhizomatischen Lernens? Und dann hat es mir auch das genannt, aber von sich aus hat es mir das eben nicht genannt. Es hat mir das Konzept erklärt, es hat mir auch den Kontext erklärt, aber es hat eben nicht gesagt, Achtung, hier kann es schwierig werden. Und das finde ich persönlich auch ein bisschen problematisch an diesen KI-Chats, dass die Haltung halt immer ist, alles ist positiv quasi. Außer wenn man versucht, das hatte mir heute jemand erzählt, genau, wenn man versucht, mein Lieblingspodcast, Couple Off, hat dieses Experiment gemacht, mit ChatGPT rauszufinden, wie man Oligarch wird. Und offensichtlich haben da nicht alle auf Anhieb mitgemacht. Also manchmal kann dir dann passieren, dass die KI sagt, ja, aber Oligarch zu werden ist echt nicht gut. Lass das mal. Und aber nicht alle KI-Systeme machen das. Also auch hier kommt es wieder drauf an, was es in diese KI, also besser gesagt in diese LLMs, mit denen wir ja sprechen, in diese Sachen wie diese GPTs hart reinprogrammiert. Also was erzählen sie uns, was erzählen sie uns nicht und warum ist das so? Auch das muss man eben durchschauen können.
Aber das ist einfach wichtig und das finde ich dann ja auch, ich weiß jetzt gar nicht, ob man das dann als Kritik beim rhizomatischen Lernen sieht, oder ich würde es eher sehen bei, wir schauen eben auch, dass wir nicht nur mit der KI künftig bitte unsere Ideen austauschen, sondern dass wir eben genau bewusst Menschen suchen mit anderen Ansichten, um unsere eigenen Gedanken zu hinterfragen. Das finde ich schon sehr wichtig. Wobei das im rhizomatischen Lernen schon auch ein Baustein ist. Also der kommt da hier, schwierige Wörter zum Teil dabei. Deterritorialisierung nennen sie das, indem sie einfach sagen, Strukturen und Bedeutungen müssen immer wieder aufgebrochen und neu zusammengesetzt werden. Also man darf nicht den Status quo nicht glauben und bestehen lassen. Da sagen sie auch noch, das fand ich einen ganz wichtigen Part beim Thema Differenz und Wiederholung, dass Differenz der Motor des Denkens ist. Nämlich nicht das Identische, sondern das Andersartige bringt den Fortschritt. Und Das finde ich ist schon genau der Punkt, den du ja auch hier jetzt hier angesprochen hast und auch kritisch zu Recht, dass man einfach gucken muss, ja, wo gibt's denn Differenzen? Woran können wir uns reiben, wenn wir diskutieren, damit wir weiterkommen und eben nicht immer zu allem ja und wunderbar sagen? Also das finde ich, haben Sie schon mit drin? Das gilt es einfach nur immer zu herauszukitzeln.
Und auch die Zeit dafür zu haben. Weil ich glaube, was die Leute eben gerne machen mit KI zum Beispiel, also ChatGPT, ist abzukürzen. Das haben wir ja beide auch gemacht. Wir haben ja beide dieses Buch auch nicht komplett gelesen, sondern wir haben abgekürzt. Und genau darin liegt so ein bisschen die Gefahr. Also wenn wir halt immer mehr abkürzen, wo sind diese Orte der Diskussion, wo aber auch dann wirklich auf Augenhöhe diskutiert wird, weil ich glaube, das ist auch wichtig fürs systematische Lernen. Also, dass nicht einer sagt, ich weiß mehr wie du und du bist doof, sondern dass wirklich die Haltung ist, ja, ich verstehe deinen Gedanken und sehe das zusätzlich noch so und so. Also, auch hier ist es eben eine Haltungsfrage, die wir eben auch gerade, finde ich, im Internet sehen, dass die oftmals fehlt. Also, wir haben eben durch Algorithmen das Recht des Lauteren ein bisschen wieder eingeführt ins Internet und vorher, also die Wikipedia ist ja eigentlich so eine Plattform, auf der Dinge ausdiskutiert werden und sich diese Artikel dementsprechend auch immer wieder ändern, angepasst werden, in Frage gestellt werden und so weiter und so fort. Aber auch bei der Wikipedia wissen die meisten nicht, dass 91% der Autoren, und ich sage das wirklich so, Autoren eben männlich sind. Und dementsprechend hier eben auch nicht alle Perspektiven sind, oder wie du vorhin auch gesagt hast, das Weltwissen, das ist nicht das Weltwissen. Das ist das Wissen, das im Westen vorhanden ist, hauptsächlich. Oder das ist nicht die komplette Welt. Also hier wird zum Beispiel indigenes Wissen wird sich hier nicht finden, weil es hier orale Traditionen gibt, die das gar nicht zulassen, dass diese Daten in diesen Datenbanken drin sind. Und es gibt auch aus wirtschaftlichen Gründen hier keine Haltung, die diese Pluralität auch zulassen würde. Weil man will ja eine Antwort und du willst nicht bei ChatGPT eingeben, erzähl mir doch mal was zum rhizomatischen Lernen und dann drei verschiedene Antworten kriegen und dir dann eine aussuchen müssen.
Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also dieses, natürlich haben wir jetzt dieses Experiment gemacht und wir sind schon zeitlich wieder kurz vor Schluss. Natürlich haben wir dieses Experiment gemacht und ich finde das insofern super spannend, weil wir, nachdem wir mit der KI diskutiert haben, wir beide drüber diskutieren. Das ist das Wertvolle. Weil was ich auch gemerkt habe, nämlich ist, also ich habe mir einmal dieses Konzept von Gilles und Felix eben zusammenfassen lassen. Und dann bin ich sehr wohl nochmal bewusst ins Buch eingestiegen und habe gemerkt, wie viel man verpasst, wenn man eben nur die Zusammenfassung liest. Also so an witzigen Kleinigkeiten. Und was ich dann auch noch gemerkt habe, also ich habe ja dieses deutsche Kapitel und dann gibt es eben das englisch übersetzte Buch und ich bin dann auch noch mal in die englische Übersetzung ge gegangen und da waren noch mal Details drin, die ich im Deutschen gar nicht gelesen habe. Und das auch noch mal klar machen, also zumindest einmal diese Anstrengung zu machen, ein Buch erst lesen, dann zusammenfassen lassen und dann wieder in die Diskussion gehen mit KI. Das macht Sinn, damit man eigentlich einfach merkt, wie viel da an wertvollen Gedanken einem fehlt. Also das fand ich nochmal super, super spannend.
Im nächsten Podcast versuchen wir dann das Problem zu lösen, das alle Bildungsmenschen dieser Welt haben. Wie bekommt man Menschen dazu, nicht die Abkürzung zu gehen?
Genau. Und nur noch mal, was ich sehr spannend fand, was ich erst durchs Lesen des englischen Kapitels eben rausgefunden habe, ist, Sie zitieren Professor Challenger. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Sie zitieren Professor Challenger, der eine Figur ist aus Arthur Conan Doyles Werken. Und lassen den als Sprecher hier bestimmte Konzepte und Grundgedanken referieren. Unter anderem einen Gedanken, den ich vorher auch nicht kannte, nämlich God is a lobster. Gott ist ein Hummer. Und großartig, also wenn man das einfach nochmal durchdenkt und sie erklären das auch, das erklären sie aber wirklich, glaube ich, nur in der englischen Ausgabe, Dieses, wenn du dir den Hummer anschaust, der hat verschiedene Körperbereiche, die eben durch Glieder miteinander verbunden sind. Und diese Verbindungen, und das bringen sie wieder mit dem rhizomatischen Lernen zusammen. Also ganz super spannend. Dann haben sie noch ein Beispiel von die Orchidee und die Wespe. Tun die sich imitieren oder ist es eine Symbiose? Also Sachen, sowas liebe ich ja dann, über sowas in Details nachzudenken. Und es würde mir alles fehlen, wenn ich einfach nur einmal bei ChatGPT sage, was sind die wichtigsten Erkenntnisse von Gilles Deleuze und Felix Guattari. Und das wäre so mal meine Abschlussbotschaft auch an alle Hörerinnen und Hörer. Bitte lest weiter die ganzen Bücher. Nicht einfach nur zusammenfassen lassen.
Ich nutze Blinkist, um einen Überblick über ein Gebiet zu behalten, weil ich eben als einzelner Mensch nicht die Zeit habe, alle Bücher eben zu KI auch von vorne bis hinten zu lesen. Dafür kommen einfach zu viele raus. Und was ich aber mache, ist, dass ich mir tatsächlich eben anhöre oder durchlese auf Blinkist diese Zusammenfassung, damit ich quasi einen Überblick über den Diskurs behalte.
Natürlich sind solche Tools wie Blinkist und Zusammenfassung wertvoll im Sinne von, ich habe ein breit gefächertes Spektrum an Themen, das ich mir dadurch anschauen kann. Und natürlich auch, wofür ich es gerne nutze, ist, ich gucke in den Blink rein und entscheide dann, ob ich das Buch ganz lese oder nicht. Also ob es inhaltlich so viel hergibt, dass ich sage, hey, das lohnt sich jetzt dann auch richtig zu lesen. Und meistens lese ich es dann ja auch dadurch, also insofern weiter Blinkist nutzen, alles ist gut. Nur wenn das eben jetzt Überhand nimmt, und diese Gefahr sehe ich bei der KI sehr wohl, wenn ich mir von allem halt nur noch die Zusammenfassung anschaue, dann verpasse ich sehr viel an Wissenszuwachs.
Dann fehlen die Nuancen. Und was wir, also meine Studierenden, vor allem die Historiker, haben festgestellt, dass es in der KI dann manchmal eben auch an absoluter Korrektheit mangelt und sich dadurch dann Themen verschieben. Also Wahrnehmungen von Themen können sich eben durch diese Abkürzung super stark verschieben über die Zeit und halt immer nur so millimeterweise, dass man es nicht merkt, bis sie halt einen Meter verschoben sind.
So, in diesem Sinne, Experiment ist für mich geglückt. Wir haben
Für mich
quasi
auch.
einen rhizomatischen Podcast aufgenommen und sind einfach zwischen den Themen gesprungen. Hat mir super viel Spaß gemacht und mich auch selbst wieder in meinem eigenen Denken und Wissen weitergebracht. Vielen Dank dafür, Jennifer.
Danke dir für die Einladung.
Dann macht's gut an alle Hörer und Hörerinnen und habt Spaß weiter an den Rhizomen des Wissens. Ciao.
Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.